Wo ist ein Gott wie du, Herr, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Herr, hab von ganzem Herzen Dank dafür, dass dein Volk das in seiner langen Geschichte immer wieder erleben dürfte, dass du gnädig warst, voller Langmut und Geduld. Und hab auch von ganzem Herzen Dank, dass wir das durch deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus erleben dürfen, dass unsere Schuld vergeben ist, dass unsere Sünden reingewaschen sind durch dein kostbares, teures Blut, das du am Kreuz auf Golgatha für uns vergossen hast. Wir wollen dich dafür loben und preisen und wir wollen jetzt erwarten, dass du hier bist, dass du zu uns sprichst, dass dein Heiliger Geist an unseren Herzen wirkt durch dein lebendiges Wort. Ich bitte dich jetzt auch für mich um deine Kraft und Vollmacht. Ich bitte dich, dass ich dein Werkzeug sein darf zu deiner Ehre. Du und nur du allein sollst groß gemacht werden an diesem Vormittag und in der kommenden Woche, die vor uns liegt. Danke dafür in deinem Jesu Namen. Amen. Auf dem Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg verkündete ein Pastor dreist, Gott sei queer. Für all diejenigen unter uns, die nicht wissen, was dieser Begriff bedeutet, das ist eine Sammelbezeichnung für all diejenigen, die nicht heterosexuell sind. Wer nun glaubt, eine solche Aussage, Gott sei queer, lasse sich nicht mehr toppen, der sollte sich einmal ansehen und damit beschäftigen, was auf dem diesjährigen Evangelischen Kirchentag geschehen ist, der vor wenigen Tagen zu Ende gegangen ist. Wieder ging es nur um dieselben Themen. Umweltschutz, Queerness. Es gab verschiedene Vorträge, Seminare und Workshops, queere Bibelauslegung, queere Tiere in der Arche. Und man fragt sich doch sofort, wer bitteschön denkt sich einen solchen Schwachsinn aus? Und dann gab es eine Gruppe von Menschen, die sadomasochistische Sexualpraktiken gesellschaftsfähig machen wollen. Wohlgemerkt, wir befinden uns hier nicht auf einer politischen Veranstaltung. Es ist der evangelische Kirchentag. Ihr Lieben, ursprünglich hatte ich gedacht, anders einzusteigen in diese Predigt, aber als ich das gelesen habe, da konnte ich nicht anders. Es war unmöglich, das einfach zu ignorieren, was ich unter der Woche wahrnehmen musste, was in den Kirchen dieses Landes mittlerweile Standard geworden ist. Und wer sich fragt, warum die großen Kirchen, sowohl die evangelische als auch die katholische Kirche, zugrunde gehen, warum Millionen ihrer Mitglieder ihnen den Rücken zukehren jedes Jahr, nun hier bitte, hier ist die Antwort. Das ist die Antwort. Die Kirche ist völlig irrelevant geworden für die Menschen dieser Zeit, denn sie hat keine andere Botschaft mehr zu verkündigen, als das, was auch politische Parteien jeden Tag herunterleiern. Nicht mehr Jesus Christus, der Herr, steht im Mittelpunkt. Es wird mittlerweile auf jeden politischen und ideologischen Zug aufgesprungen, der an den Kirchen vorbeirast. Und Jesus Christus wird vollkommen ignoriert. Es wundert mich ehrlich gesagt nicht mehr, dass die Menschen mit der Kirche von heute nichts mehr zu tun haben wollen. Und wir können das große Bild sogar noch erweitern. Wer sich fragt, warum unser Land politisch und finanziell vor die Hunde geht, nun hier ist die Antwort. Unser Land geht politisch und finanziell vor die Hunde aus einem Mangel an Glauben und einem Mangel an Respekt vor dem lebendigen, allmächtigen, großen Gott, der im Himmel thront. Wir werden uns jetzt mit einem Kapitel aus der Bibel befassen, in dem es zu einem Vers kommt, den ich eigentlich zur Grundlage der Predigt machen wollte. Jesaja 66, Vers 13. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Wie wunderbar hätte das gepasst zum Muttertag. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Bedauerlicherweise wurde dieser Vers in der Vergangenheit immer wieder, und er wird es bis heute, herangezogen, um vermeintlich zu beweisen, Gott sei eine Frau. Und Gott wird mittlerweile auch mit Gendersternchen versehen. Mensch, du glaubst, du kannst Gott verhöhnen und verspotten, ja, vielleicht eine Zeit lang, aber sei dir ganz gewiss. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Nun müssen wir ehrlicherweise festhalten, unser Herr Jesus Christus sagt das selbst in Johannes 4, Vers 24, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn in Wahrheit und im Geist anbeten. Das bedeutet, Gott, der Herr, er steht über Raum und Zeit. Er ist nicht gebunden an einen fleischlichen Leib, nicht gebunden an Fleisch und Blut, so wie du und ich. Aber, oh, und was für ein großes Aber ist das, wenn die Bibel von Gott spricht, dann ausschließlich in männlicher Form. und mit männlichen Attributen. Und die Spitzenaussage des Neuen Testaments ist, unser Gott, er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Nicht die Mutter. Gott ist keine Frau, Gott ist nicht queer. Er ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und wer genau hingehört hat, der hat in diesem Vers in Jesaja 66, 13 sofort gehört, hier steht ein kleines, aber entscheidendes Vergleichswort. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Betrachten wir einmal den Kontext. Denn der Kontext, auf den wir jetzt stoßen, der ist auch alles andere als sentimental und kitschig. Und vielleicht wundert ihr euch, weil ihr bisher nur diesen Vers kanntet, aber nie den genauen Kontext geprüft habt, was hier steht. Das kann uns auch, und vielleicht sollte es uns auch, erschrecken lassen über die Größe und Macht und Herrlichkeit Gottes, der auch Gericht üben wird. Hören wir einmal hin, Jesaja 66. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet? Oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Meine Hand hat alles gemacht, was da ist, spricht der Herr. Was für ein gewaltiger Einstieg. Gott selbst kommt zu Wort. Er sagt, ich bin der Herr, ich allein bin der Herr. Ich habe alles erschaffen. Der Himmel ist mein Thron und die Erde nur, in Anführungszeichen, der Schemel meiner Füße. So groß und so erhaben, so prachtvoll, so majestätisch ist Gott. Man kann ihn nicht fassen, man kann ihn nicht greifen. Und nichts, was wir ihm bringen oder bauen oder errichten könnten, wird jemals seiner Größe und Herrlichkeit gerecht. Kein Haus, kein Tempel, noch so sehr verziert, noch so sehr vergoldet, kann jemals Gott den Herrn fassen. Er allein ist es, der alles erschaffen hat. In Kolosser 1 steht geschrieben, in ihm, in unserem Herrn Jesus Christus, ist alles erschaffen, das Sichtbare und das Unsichtbare. Alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen und es besteht allein durch ihn. Alles. Die Luft, die wir atmen, das Wasser, das wir trinken, das Brot, das wir essen, die höchsten Gipfel dieser Erde und die tiefsten Tiefen des Meeres, alles ist erschaffen durch den lebendigen Gott im Himmel, der sich offenbart hat in seinem einzigen eingeborenen Sohn Jesus Christus. Und im Grunde stehen wir alle mit leeren Händen vor ihm. Wir könnten ihm nichts bringen, das nicht längst ihm gehört. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. Ich sehe aber auf den Elenden und auf den, der zerbrochenen Geistes ist und der erzittert vor meinem Wort. So groß der Herr auch ist, so nahe will er uns doch kommen. So nahe will er uns kommen, dass er sogar Wohnung in uns nehmen möchte durch seinen Heiligen Geist. In dem Moment, in dem du anerkennst, wer Gott ist, und was Jesus Christus getan hat für dich am Kreuz auf Golgatha, da lebt der Heilige Geist in dir. Die Bibel sagt in Epheser 1, du wirst versiegelt mit dem Heiligen Geist am Tag deiner Bekehrung. Und du wirst zu einem Tempel des lebendigen Gottes. So nah will Gott dir und mir kommen in Jesus. Wir kommen darauf noch einmal zurück. Wer einen Stier schlachtet, gleich dem, der einen Mann erschlägt. Wer ein Schaf opfert, gleich dem, der einem Hund das Genick bricht. Wer ein Speisopfer bringt, gleich dem, der Schweineblut spendet. Wer Weihrauch anzündet, gleich dem, der Götzen verehrt. Wahrlich, wie sie Lust haben an ihren eigenen Wegen und ihre Seele gefallen hat an ihren Gräueln, so will auch ich Lust daran haben, dass ich ihnen wehe tue. Und ich will über sie kommen lassen, wovor ihnen graut. Denn ich rief und niemand antwortete. Ich redete und sie hörten nicht und taten, was mir nicht gefiel und hatten ihre Lust an dem, woran ich kein Wohlgefallen hatte. Hört des Herrn Wort, wie ihr erzittert vor seinem Wort. Es sprechen eure Brüder, die euch hassen und verstoßen um meines Namens willen. Lasst doch den Herrn sich verherrlichen, dass wir eure Freude mit ansehen. Doch sie sollen zu Schanden werden. Horch, Lärm aus der Stadt. Horch, vom Tempel her. Horch, der Herr vergilt seinen Feinden. So nahe der Herr den Elenden ist und denen, die zerbrochenen Geistes sind, denen, die sich an ihn halten, so gerecht wird er seine Feinde richten. Und hier, im 66. und letzten Kapitel des Buches des Propheten Jesaja, wird das deutlicher ausgedrückt als noch zuvor. Es zieht sich durch das gesamte Buch, aber das letzte Kapitel ist fast ausschließlich Gerichtswort. Zunächst einmal an das Volk Israel. Das Volk Israel hat in seiner langen Geschichte immer und immer und immer wieder die guten Wege des Herrn verlassen, seine heiligen Gebote missachtet und gebrochen. Die 10 Gebote, die Gott, der Herr, durch seinen Knecht Mose am Sinai überreicht hatte, das ist übrigens der einzige Text in der ganzen Bibel, so steht es geschrieben, den der Herr mit seinem eigenen Finger geschrieben hat. Die 10 Gebote, von Gott selbst aufgeschrieben und hier festgehalten, in seinem Wort. Und das Volk Israel hat diese Gebote immer missachtet, immer wieder missachtet. Es hat fremden Göttern nachgehurt. Was für ein dramatisches Bild. Und manche von uns ertragen vielleicht dieses Wort nicht, aber in der Bibel kommt es genauso vor. Das Volk Israel war ein ehebrecherisches Volk und es hurte mit fremden Göttern, so heißt es, im Wort Gottes. Es opferte auf fremden Altären und es fiel nieder vor toten und nichtsnutzigen Götzen. Dabei kannten sie den lebendigen Gott. Sie wussten von seinen Wegen, sie wussten, wie gut und heilig und gerecht seine Gebote sind. Und sie wollten nicht hören. Und Gott sagt hier beim Propheten Jesaja, dafür werde ich euch richten. Und etwa 150 Jahre nach diesem Wort des Propheten Jesaja tritt genau das ein. Der lebendige Gott errichtet sein Volk und lässt es nach Babylon ins Exil verschleppen. Tausende und Abertausende gingen damals ins Exil. Und dort lebten sie jahrzehntelang traurig und trist und verloren. Das war die Strafe dafür, dass sie sich von Gott abgekehrt hatten. Und ihr Lieben, ich sage es euch deutlich, ich habe beim Lesen dieses Textes auch die Frage gestellt, mir selbst die Frage gestellt, wie lange noch, wie lange wird Gott zögern mit seinem Gericht über diesem Land? Wie lange noch wird Gott gnädig sein? Wie viel Zeit wird er uns noch lassen? Und ich weiß, manche von uns ertragen diese Frage nicht, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns diese Frage stellen. Wie lange wird Gott noch zögern mit seinem Gericht über dieses dekadente und perverse Land? In so vielen Teilen der Gesellschaft. So durchtrieben und so dermaßen auf Abwägen. Wie lange noch? Und ihr Lieben, auch das sage ich euch ehrlich. Und den Ausschlag gab dieser evangelische Kirchentag und ich war entsetzt über das, was ich da lesen musste. Ich habe mir ernsthaft die Frage gestellt, wie lange will ich noch ökumenische Beziehungen pflegen zu diesen Kirchen? Und ich glaube, wir müssen uns diese Frage wirklich ernsthaft stellen. Denn wir unterstützen damit ein vollkommen durchtriebenes, ganzes System. Und bitte missversteht mich nicht. Oh, ich kenne etliche in diesen Kirchen, die wiedergeborene Christen sind, wie wir das sagen, die unseren Herrn Jesus lieben und ihm dienen und ihm folgen. Aber ich frage mich auch, warum verlassen sie dieses Babylon nicht? Eine dem Untergang geweihte Stadt kann man nicht retten. Ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Ehe sie in Künstnerhütte kommt, hat sie einen Knaben geboren. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Ward ein Land an einem Tage geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Sollte ich das Kind den Mutterschoß durchbrechen und nicht auch geboren werden lassen, spricht der Herr? Sollte ich, der gebären lässt, den Schoß verschließen, spricht dein Gott? Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freuet euch mit ihr, alle, die über sie traurig gewesen seid. Denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes. Denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an ihrer vollen Mutterbrust. Denn so spricht der Herr. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Da werdet ihr saugen. Auf dem Arm wird man euch tragen und auf den Knien euch liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Denn siehe, der Herr wird kommen mit Feuer und seine Wagen wie ein Wetter, dass er vergelte im Grimm seines Zorns und mit scheltenden Feuerflammen. Denn der Herr wird durchs Feuer richten und durch sein Schwert alles Fleisch. Und der vom Herrn Getöteten werden viele sein. Kurz, für wenige Verse, da wendet sich das Bild. Jesaja greift die Metapher einer Frau in Kindsnöten auf, die in Wehen liegt, und ganz plötzlich kommt die Geburt über sie. Und das ist ein Bild, ein sehr starkes Bild, wie ich finde, für die plötzliche Rettung Gottes, der sein Volk nicht und niemals vergessen hat. Der es auch nach dem babylonischen Exil wieder zurückführt in das gelobte Land. Und so ist diese Metapher hier gemeint. Das Volk wird nicht ewig leiden. Das Volk darf zurückkehren, und so geschieht es hier auch. Das Volk baut Jerusalem wieder auf und die Stadtmauern werden wieder errichtet. Gott ist gnädig mit seinem Volk immer und immer wieder. Und wir sehen das auch heute übrigens. Und das finde ich so faszinierend. Vielleicht ist uns das gar nicht so sehr bewusst. Wir leben in einer Zeit, in der sich biblische Prophetie mitten vor unseren Augen erfüllt. Nachdem das Volk Israel, nachdem die Juden jahrhundertelang zerstreut waren über die ganze Erde, und so viel erlitten haben, nicht zuletzt auch von unserem Land und unserer Nation. So viel Schreckliches. Da erfüllt sich in diesen letzten Tagen, was Gott schon vor Jahrtausenden hat niederschreiben lassen in seinem lebendigen Wort. Da heißt es nämlich, es kommt der Tag, da werde ich mein Volk nicht mehr nur sammeln aus dem Land des Nordens, das ist Babylon, sondern ich werde sie sammeln aus allen Himmelsrichtungen, so steht es geschrieben. Aus dem Norden und dem Osten und dem Süden und dem Westen werden sie zurückströmen ins gelobte Land. Nicht nach Madagaskar, nicht nach Südafrika, nicht auf irgendeine kleine Insel im Pazifik. Nein, ins gelobte Land kommt sein Volk zurück, jetzt. Und Millionen Juden strömen zurück. Und das ist für mich der größte Beweis dafür, dass der lebendige Gott wirklich existiert. Er sammelt sein Volk. In dieser Zeit, im Heiligen Land, das er schon Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte, es ihnen zu geben. Was für ein schönes Bild hier, das Bild der Frau, die ein Kind gebiert, als Bild und Metapher für Rettung durch den lebendigen Gott. Und dann kommt eben dieser Vers, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich habe es bereits gesagt, ursprünglich hatte ich gedacht, darauf sehr viel intensiver einzugehen und diesen Aspekt größer zu machen. Nicht zuletzt wegen des Muttertags heute, aber als ich den ganzen Kontext gelesen habe, war mir klar, das geht einfach nicht. Nichtsdestotrotz möchte ich einen kurzen Exkurs in Anführungszeichen machen. Denn ihr Lieben, ich möchte das durchaus wertschätzend und voller Dankbarkeit sagen an all jene Mütter heute hier. Vielen Dank, stellvertretend durch unseren Herrn Jesus, dafür, dass ihr eure Kinder erzogen habt, zur Ehre unseres Herrn. Ihr Lieben, ich glaube, das sagen wir viel zu selten und das nehmen wir viel zu selten wahr. Wie wichtig ist das, dass eine Frau das hören darf? Wie wertvoll diese Aufgabe ist. In unserer Gesellschaft hört man ja, wenn du Mutter bist, naja, schau, dass du möglichst schnell wieder in den Beruf zurückkehrst. Geld verdienen, Karriere machen. Alles wichtiger als Kinder zu haben, nicht wahr? Aber nein, nicht, wenn es nach unserem Gott geht, der heilig ist und der Familie liebt und Kinder segnen möchte und möchte, dass Kinder in einem wohlbehüteten Elternhaus aufwachsen und genau das spüren dürfen, die Liebe und die Geborgenheit und den Trost einer Mutter. Und deswegen sind wir doch unterschiedlich erschaffen, Mann und Frau. Ein Vater kann sein Kind nicht trösten, wie eine Mutter es trösten kann. Wir sind anders gestaltet, auch was unsere Gefühle und Emotionen anbelangt. Oh, ich liebe meine Kinder von ganzem Herzen und ich würde alles für sie tun. Aber eine Mutter bringt noch einmal ganz andere Anlagen und Emotionen und Gefühle mit als ich. Und wer will das leugnen? Und deswegen ist es so wertvoll, dass Frauen das verstehen oder wieder verstehen, dieser Dienst, den du tust, zu Hause in den eigenen vier Wänden. Das ist kein banaler Dienst. Das ist überhaupt der wertvollste und größte Dienst, den du als Frau für deinen Herrn Jesus überhaupt tun kannst. Okay, das war jetzt vielleicht etwas übertrieben, aber er gehört zu den größten und wertvollsten Diensten, die du tun kannst. Und ich wünsche mir so sehr, und das ist mein Gebet, dass junge Frauen das wieder erkennen, dass diese Rolle der Mutter überhaupt gar nichts mit Minderwertigkeit zu tun hat. Das ist eine der größten und schändlichsten satanischen Lügen, die unsere Gesellschaft verbreitet. Dass eine Mutter nichts wert sei. Glaub das nicht, ich bitte dich. Ja, ich flehe dich förmlich an. Wenn du Mutter bist, überträgt dir Gott die größte Verantwortung und das größte Geschenk, das du überhaupt haben kannst, dein Kind. und es zu erziehen zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Und wenn du dir die Zahlen einmal anschaust, die erschreckend hohen Zahlen, über 100.000 Abtreibungen jedes Jahr allein in diesem Land, dann bitte ich dich von Herzen, weiß wieder zu schätzen, was Gott dir damit anvertraut hat. Danke an alle Mütter an dieser Stelle für euren wertvollen Dienst, der in meinen Augen wertvoller ist als jedes Geld, das du nach Hause bringen könntest und jede Stufe, die du auf der Karriereleiter erklimmen könntest. So viel wertvoller. Danach wendet sich das Bild hier wieder beim Propheten Jesaja. Dieser kurze Abschnitt zur Rettung durch Gott wandelt sich wieder in Gericht. Ich werde die nächsten Verse nicht mehr vorlesen. Wenn ihr wollt, lest es einmal zu Hause nach. Bis Vers 24, durchgängig Gericht. Und der letzte Vers ist sehr, sehr deutlich. Ihr Lieben, wir müssen uns eines klar machen. Das Buch des Propheten Jesaja endet nicht mit der Liebe Gottes. Es endet nicht mit diesem sentimental-romantischen Bild des lieben Gottes, den es übrigens gar nicht gibt. Es gibt keinen lieben Gott. Es gibt einen liebenden Gott, der aber zugleich heilig ist und gerecht ist. Und genau das gibt Jesaja hier weiter. Gott ist heilig und gerecht und er wird richten. Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns das auch wieder bewusst machen. Dass wir aufhören, immer nur danach zu schreien und zu gieren, dass wir Botschaften der Liebe hören, so wichtig die sind. Bitte missversteht mich nicht. Das hier, das ist die größte und gewaltigste Botschaft, die man überhaupt nur hören kann, dass Jesus Christus die Menschen so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die größte Botschaft der ganzen Welt. Und es gibt keine größere. Nun aber seht ihr, darin enthalten ist auch die Konsequenz, dass Menschen, die das nicht annehmen, die diese Liebe Gottes ablehnen, verloren gehen. Das ist der Umkehrschluss. Und das heißt Gericht. Und das mag dir nicht schmecken, das mag dir nicht passen, das magst du vielleicht nicht hören. Nun aber es bleibt trotzdem so. Und deswegen ist es so wichtig, so unglaublich wichtig, dass wir uns endlich wieder klar machen, wer Gott ist. Ein Gott der Liebe, der dich retten will. Aber auch ein gerechter Gott, der dich richten wird, wenn du das ablehnst. Und du kannst mich dafür verurteilen, dass du das heute Morgen so deutlich hörst. Ich sage es trotzdem so, weil am Ende bin ich nur einem verpflichtet. Und der thront im Himmel und die Erde ist nur der Schemel seiner Füße. Und deswegen sage ich dir heute, ich habe beim Lesen dieses Kapitels für mich wieder einmal beschlossen, ich will diesem Gott treu sein. Ich will nicht mehr auf fremden Altären opfern. Ich will keine unreinen Tiere verbrennen zur Ehre des Herrn. Ich will nicht auf dem Altar des Selbstlobs opfern oder des Egoismus oder des Hedonismus oder was auch immer es gibt oder des Mammon. Ich will mein Leben weihen dem einzigen wahren, lebendigen Gott im Himmel und seinem Sohn Jesus Christus. Und ihm will ich gehören und ihm will ich dienen. Und ihm will ich folgen. Und ich will keine faulen Kompromisse mehr machen mit dieser Welt. Und keine faulen Kompromisse mehr mit Kirchenvertretern, die vielleicht gar nicht Jesus gehören. Ich maße ihm hier kein abschließendes Urteil an. Steht mir nicht zu. Aber ich sage es dennoch so. Ihr Lieben, ich will nur dem Herrn dienen. Im Buch Josua gibt es einen ganz wundervollen Vers, mit dem ich mich in den letzten Tagen immer und immer wieder beschäftigt habe. Da steht das Volk sozusagen am Scheideweg, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich kann jetzt nicht die ganze Geschichte ausführen. Und Josua sagt zum Volk sinngemäß, entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Wollt ihr fremden Göttern nachlaufen? Wollt ihr toten Götzen opfern? Oder wollt ihr dem Herrn dienen? Dem einzig wahren Gott. Und dann sagt Josua, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ich sage es euch heute Morgen von ganzem Herzen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ich werde mich nicht abhängig machen von Meinungen der Menschen. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Du kannst entsetzt sein über das, was du gehört hast. Du kannst böse auf mich sein. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und ihm allein. Denn nur ihm gebührt alle Ehre. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.